Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Und bevor wir richtig ins Thema starten, hier eine kleine Geschichte zu meinem Werbepartner dieser Podcast-Episode. Wie die meisten von euch wissen, bin ich stolze Besitzerin der zauberhaften, buscheligen, wundervollen Dudel-Mischlingsdame Lola. Lola ist nicht nur meine treue Begleiterin, sondern auch ein bedeutender Teil meiner Familie. Sie ist wirklich unser aller Herzwärmer. Sie ist stets da, wenn jemand traurig ist oder Hilfe braucht. Deshalb ist es mir besonders wichtig, ihr hochwertiges Hundefutter zu geben. Und genau das habe ich bei Green Pet Food gefunden. Ihr Futter auf Insektenbasis und aus pflanzlichen Zutaten ist nicht nur gut für Lola, sondern auch für unsere Umwelt. Ich finde es großartig zu wissen, dass ich eine nachhaltige Wahl für meinen Liebling und uns alle treffe. Wenn du auch das Beste für deinen Hund und die Umwelt möchtest, schau doch mal auf der Website von Green Pet Food vorbei. Dort findest du eine große Auswahl an leckerem Hunde- und Katzenfutter. Mit dem Rabattcode SCHWANZWEDELN15, alles zusammengeschrieben, erhaltet ihr dort in den kommenden Monaten einen speziellen Rabatt. Der gilt allerdings nicht auf Probierpakete und erst ab einem Warenwert von 29 Euro. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Tessa Riedling, aufgewachsen in einer Umgebung voller Tiere, hat eine tiefe Verbindung zu unseren Fellnasen entwickelt. Diese besondere Beziehung prägte nicht nur ihre Kindheit, sondern führte sie auch beruflich in vielfältige Richtungen. Tessa ist nicht nur Notfallsanitäterin, sondern auch ausgebildete Tierphysiotherapeutin, Chiropraktikerin und Osteopathin für Hunde. Mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer Leidenschaft für das Wohl der Tiere bietet sie eine breite Palette an Therapiemöglichkeiten an, die sowohl medizinisch fundiert als auch liebevoll in ihrer Praxis umgesetzt werden. Ihr Projekt The Physio ist Teil des etablierten Riedlingstiere-Netzwerks und ergänzt die Angebote von Therapiehunden und Pferden perfekt. In unserem heutigen Interview werden wir über Tessas spannende Karriere, die besonderen Herausforderungen und Freuden ihrer Arbeit mit Tieren sprechen und wie sie durch ihre verschiedenen Rollen das Leben von Mensch und Tier gleichermaßen bereichert. Bleibt deswegen auf jeden Fall dran und erfahrt mehr über diese inspirierende Frau und ihre Arbeit. Es ist Zeit, herzlich willkommen zu sagen. Hallo, liebe Tessa, schön, dass du hier bist für dieses Interview. Und bitte fang doch einfach mal an, uns ein bisschen was zu erzählen über deinen spannenden Tierlebensweg sozusagen und wie du zu dem Beruf gekommen bist, wo du jetzt steckst.
Hallo erstmal, Tessa Riedling ist mein Name. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier sein darf heute. Ja, genau. Wie ist meine Karriere so gestartet? Ich meine, ich bin ja noch relativ jung, da kann noch viel kommen. Aber ich bin schon immer in einem sehr medizinisch geprägten, aber auch sehr tierreichen Umgebung aufgewachsen. Meine Mutter hatte, seitdem ich denken kann, immer Hunde, auch viele Hunde. Ich bin quasi im Körbchen aufgewachsen. Und ja, ein Leben ohne Hunde war überhaupt außerhalb meines Weltbildes. Also wenn jemand sagt, ich überlege mir einen Hund zu holen oder sonstiges, für mich war immer ohne Hund, ohne mich. Dementsprechend hatte ich eigentlich schon immer den Wunsch, in die medizinische Richtung zu gehen zunächst. Immer Tiermedizin im Hinterkopf gehabt, aber auch irgendwie zu sehr verwachsen hier in meinem Umfeld, in meiner Familie. Ich habe ja eine riesige Familie, ich habe 5 Geschwister. Und wollte einfach nicht so weit weg zum Studieren. Und man muss auch dazu sagen, mein Abitur war nicht das Beste. Also einfach wäre dieser Weg nicht gewesen. Ja, habe dann aber auch immer wieder in Richtung Humanmedizin geguckt. Aber auch das war einfach keine Option, da einfach loszulegen zu studieren. Da hatte ich einfach leider nicht die schulische Muße zu, um da so viel Gas zu geben, um mir das zu ermöglichen, leider. Bin dann auf den Notfallsanitäter gestoßen, habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, habe eine Notfallsanitäter-Ausbildung gemacht und habe aber währenddessen nie die Tiere aus dem Auge verloren. Ich habe sowohl mit meiner Mutter zusammen die Therapiehunde-Ausbildung gemacht, ich bin also auch ausgebildete Therapiehundführerin und bin auch Reittherapeutin, habe also auch diese Ausbildung mitgemacht und habe mich immer so an den Tieren entlang gehangelt und gehe auch schon seit 2016 oder 17, ich weiß es nicht, regelmäßig ins Altenheim mit meinen Therapiehunden. Also da bin ich auch aktiv. Hab dann gemerkt, okay, das Medizinische ist total meins und habe auch immer das Feedback bekommen, dass ich das super mache, aber es hat einfach mein Herz nicht erfüllt. Ich war unzufrieden oder ich arbeite ja auch immer noch nebenbei als Notfallsanitäter, als Aushilfe und ja, es ist nicht das, wo mein Herz aufgeht. Und habe dann gedacht, was kann ich machen, um irgendwie was zu machen, was mir wirklich Spaß macht und habe direkt gedacht, okay, ich will irgendwas mit Tieren machen, ich möchte aber nicht komplett umschulen. Ich möchte irgendwie dieses Medizinische mit drin lassen, weil mir das auch einfach unfassbar liegt. Ja, und habe dann mich ein bisschen umgehört und bin auf die Tierphysiotherapie-Ausbildung gestoßen und habe mir gedacht, das ist doch genau das Richtige und habe während meines 100% Jobs im Rettungsdienst angefangen, diese Ausbildung zu machen, innerhalb von 2 Jahren. Und ja, bin dann tätige Hundephysiotherapeutin gewesen und habe mich auch direkt damit selbstständig gemacht und habe seitdem meine Praxis und bin total happy damit. Es ist einfach eine total tolle Arbeit. Ich liebe die Tiere so sehr und es macht einfach total viel Spaß.
Genau. Klasse. Mensch, was für eine schöne Geschichte und was für eine tolle Entscheidung du da auf jeden Fall auch für dich getroffen hast. Finde ich richtig toll. Hört sich für mich perfekt an. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja mit deiner Mutter auch schon eine Podcast-Episode aufgenommen für den Schwanzwedeln-Podcast. Und zwar war das die Folge 95, Therapeut auf 4 Pfoten, wo es vor allem um die Assistenz- und Therapiehunde ging, mit denen deine Mutter arbeitet und mit denen, wie du ja eben erzählt hast, auch du arbeitest. Also seit wann hast du jetzt schon deine eigene Praxis und erklär uns mal ein bisschen, wieso dein Alltag läuft. Läuft das Geschäft gut?
Ja, ich habe diese Praxis jetzt erst seit einem Jahr selbstständig, habe aber vorher 2 Jahre auch schon so gearbeitet, mobil ein bisschen. Ja, es läuft gut auf jeden Fall, aber ich freue mich über mehr Kunden.
Alles gut, da können wir ja jetzt mal hier ein bisschen Werbung machen. Wer kann denn alles zu dir kommen? Wem kannst du helfen?
Ja, also ich kann sowohl Hunde als auch Katzen helfen, alles Kleintiermäßige. Ich bin auch immer offen dafür, neue Tierarten zu entdecken. Also wenn jemand mal was Außergewöhnliches hat, kein Problem. Ich gucke mir auf jeden Fall alles an und versuche zu helfen. Aber vorwiegend habe ich Hunde und auch ein paar Katzen. Und ja, es kommen da Hunde von bis. Also es kommen Welpen, die irgendwelche Fehlstellungen haben, die abgeklärt werden müssen, die physiotherapeutisch begleitet werden sollen. Es kommen Hunde nach Unfällen, nach Operationen, von Hüft-OPs, Knie-OPs, Ellbogen-OPs, alles dabei. Rückenhunde, also wirklich die ganze Sparte, alles kommt von klein bis groß. Natürlich auch viele alte geriatrische Hunde, wo man viel auch irgendwie auf eine Lebensqualitätverbesserung kommen möchte, Schmerzfreiheit. Also da kann man wirklich, ich sage immer, man kann eigentlich immer mit jedem Hund zur Physio kommen, das macht immer Sinn.
Und bei dem umfassenden medizinischen und tierpsychologischen Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen, den du da mitbringst, ist es auf jeden Fall eine tolle Idee, in deine Praxis zu gehen, finde ich. Was kostet denn das? Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, wenn man zu einem Hundephysiotherapeuten speziell jetzt zu dir kommt?
Ja, also man muss wirklich sagen, da gibt es ganz, ganz große Sparte von bis. Ich persönlich nehme für die Erstbehandlung, die ja etwas umfassender ist und auch etwas mehr Zeit beansprucht, nehme ich 89 Euro und alle Folgetermine gehen dann 30 bis 45 Minuten und kosten 39 Euro. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch hier in meinem Bereich sehr im Durchschnitt bin, was die Preise angeht, also eher günstig bin. Vor allem in den Folgebehandlungen. Also da gibt es auch noch sehr viel Luft nach oben, wenn man sich andere Therapeuten anguckt.
Ich finde die Preise absolut legitim, so wie du sie jetzt genannt hast. Aber ich denke, du bist ja auch Berufsanfängerin. Da hat man auch noch Luft nach oben. Außerdem gibt es immer wieder die Inflation. Also das sind deine aktuellen Preise. Die können sich natürlich auch jederzeit ändern. Das ist ganz logisch. Aber das hört sich auf jeden Fall aktuell total fair an. Wie ist denn das bisherige Feedback, was du so bekommst?
Ja, also durchweg eigentlich sehr positiv. Natürlich gibt es auch immer wieder Sachen, die ich finde, die dann nicht ganz so schön sind und wo natürlich das an sich kein schönes Feedback für den Kunden ist, was der Hund hat oder man vielleicht herausfindet. Aber grundsätzlich habe ich durchweg sehr zufriedene Kunden, so wie mir das zurückgespiegelt wird. Und es macht auch einfach total Spaß. Ich versuche die Leute immer sehr mitzunehmen, viel zu erklären und ihnen auch selber viel für zu Hause mitzugeben. Denn das ist so ein riesiger Punkt bei der Physiotherapie. Man muss sich vorstellen, wenn ich das Ganze alle 3-4 Wochen oder wenn es gut läuft, irgendwann nur noch alle 8 Wochen den Hund sehe, dann muss man natürlich zu Hause erhalten und auch mitmachen, weil wenn ich einmal die Woche oder einmal alle 3 Wochen den Hund behandle, dann ist der nicht für immer geheilt.
Ja, und, das ist ja logisch, denke ich mal. Genau. Also ich kenne das auch aus der persönlichen, menschlichen Physiotherapie. Man kriegt natürlich Übungen gezeigt, die man zu Hause durchführen muss regelmäßig. Sonst kann das nicht funktionieren, das ist ja ganz klar. Hast du denn auch die Möglichkeit, also zum Beispiel ich als Mensch, nachdem ich jetzt 2 Bänderrisse hatte in den letzten Jahren, mache Aquajogging, weil ich das Gefühl habe, dass es meinen Fußgelenken echt unheimlich gut tut, sich zu stärken. Bietest du auch sowas wie Aquajogging für Hunde an? Das gibt's ja auch.
Tatsächlich leider nicht. Ich habe noch kein Unterwasserlaufband, so nennt sich das ja bei uns. Mhm. Aber das ist eine total tolle Sache und ich würde mir das auch zukünftig gerne anschaffen. Das ist wirklich mit eins der Gamechanger für den Muskelaufbau. Ne? Mhm. Also man muss da wirklich sagen, ich mache gerne, also nach Operationen würde ich tatsächlich etwas länger warten, also so 6 bis 8 Wochen nach OP und würde erstmal manuell und physikalisch arbeiten. Und erst wenn die Hunde dahingehend wieder regeneriert sind, kann man mit dem Unterwasserlaufband einfach super in einem 6-Wochen-Programm Muskulatur aufbauen. Also ich bin totaler Fan davon, hab's aber leider selber noch nicht.
Ach ja, das kann ja noch kommen. Genau. Was ist denn deine Methode aktuell, den Muskelaufbau zu betreiben für Hunde, die nach einer Operation zu dir kommen oder Katzen?
Ich mache viel Muskelaufbauübung klassisch. Also ich arbeite nach OPs gerne mit Propriozeption. Also wie befindet sich mein Körper im Raum und wie spüre ich mich? Viele Hunde brauchen da schon relativ viel Unterstützung, ihrem Bein auch wieder zu vertrauen. Weil bei Hunden ist das natürlich so, vor allem kleine Hunde, das geht natürlich auch super mit 3 Beinen. Und dann kann es schon mal sein, dass das vergessen wird, dass man ein 4. hat. Und das muss man dann erstmal wieder aktivieren und richtig ins Bewusstsein der Tiere bringen. Also da arbeite ich erstmal mit. Und dann mache ich ganz viel klassische Muskelaufbauübungen. Also das geht über Sachen mit Wackelbrettern, Hürdenlaufen, Slalom. Also es gibt ganz, ganz tolle Muskelaufbauübungen. Da gibt es auch ganz tolle Bücher, wo man dann auch mit den Hunden dieses Training machen kann. Also ich mache das quasi Krafttraining wie für Menschen, nur für den Hund und muss aber halt auch aktiv 2-mal die Woche, genau wie bei Menschen, durchgeführt werden von den Besitzern zu Hause. Also ich leite da immer gerne an, ich mache auch Seminare und versuche den Leuten das zu zeigen, aber durchführen auch für eine dauerhafte Verbesserung müssen die das auch dauerhaft zu Hause. Sonst hat man dann natürlich keinen Muskelaufbaueffekt, sprich auch da müssen die Besitzer wieder mit Gas geben und das auch wirklich ernst nehmen, sonst bringt es nichts.
Ja, logisch, hört sich irgendwie sehr logisch an.
Ja, aber ein großes Problem, muss ich sagen, wirklich sehr großes Problem.
Das ist ja schon für uns Menschen ein Problem, wenn wir vom Physiotherapeuten kommen und der sagt, machen Sie das bitte 4-mal die Woche. Und wenn wir das dann noch mit unserem Hund machen sollen, vielleicht ist das Problem dann sogar noch vergrößert. Das wäre für mich eh die Frage, also ich merke, ich denke jetzt gerade sehr viel auf der menschlichen Ebene. Wie kriegst du das überhaupt hin, die Hunde zu solchen Dingen zu animieren? Weil du kannst denen ja nicht sagen, so hier komm, jetzt wird es aber Zeit, dass du dein 4. Bein mal wieder benutzt, sondern du musst ja mit denen auf eine ganz andere Art und Weise kommunizieren. Wie schaffst du das? Und hat dir da eventuell auch so dein witziges Hundefamilienleben, was ihr da ja mit deiner Mutter und ihrem Engagement führt, geholfen, das zu verstehen und zu können?
Ja, auf jeden Fall. Also so ein grundsätzliches Verständnis von, wie tickt der Hund und ja, trickst er jetzt gerade ein bisschen oder hat er wirklich ein Problem, die Übung auszuführen? Also das ist auf jeden Fall total von Vorteil. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir da, wenn ich die Workshops gebe, immer sehr gern auch Unterstützung durch meine Mutter hole. Die ist da einfach hundetrainingsmäßig einfach so erfahren. Die hat so viele Jahrzehnte schon hinter sich. Und auch ich habe manchmal Hunde, wo ich sage so, also ich weiß nicht, warum ich den nicht in diese Position kriege oder in dieser Position halten kann. Und da ist dann wirklich meine Mutter der Retter, der dann meistens, wenn ich es nicht schaffe, immer noch ein Hintertürchen hat und dann klappt's auch. Ja, grundsätzlich sage ich aber immer und schreibe auch immer meine Ausschreibung von den Workshops, Leckerchen und ganz viel Nervenstärke und Geduld. das braucht man, weil man muss sich überlegen, ich führe meine Hunde ja auch jagdlich, das sind Jagdhunde. Und bis ich mal ein sicheres Apport in meinem Hund hatte, das hat Wochen, wenn nicht Monate gedauert. Und leider ist das so, dass die Leute zu wenig Geduld haben und da auch einfach zu schnell die Geduld verlieren und sauer werden oder so und sagen, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Man muss den Hunden Zeit geben. Die größte Arbeit ist es, dem Hund diese Übung beizubringen, wie sie auszuführen ist, nicht nachher das Training, das ist das Einfachste. Das dauert roundabout keine 20 Minuten. Aber das Problem ist, die Übungen dem Hund erstmal beizubringen. Das ist die große Herausforderung.
Das glaube ich sehr gerne. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass Geduld da ein großer Schlüssel zum Erfolg ist, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn zum Beispiel meine Hündin so eine Übung machen sollte und die hat da vielleicht gar keinen Bock drauf und eventuell hat sie ja vielleicht auch noch Schmerzen irgendwo von einer Verletzung, die sie hat, dann wird die wahrscheinlich auch sagen, komm, du kannst mich mal, ich schnapp mal nach dir. Was machst du denn mit solchen Hunden?
Ja, also tatsächlich wurde ich noch nie gebissen, toi, toi, toi. Aber ich bin da eigentlich immer extrem aufmerksam und auch sehr in Kontakt mit den Besitzern. Die Besitzer, die kennen ihre Hunde am allerbesten, die können die meist auch am allerbesten lesen. Und ich mache mir immer erstmal ein Bild von dem Hund, gucke, wie reagiert er auf mich, wie lässt er sich anfassen und vor allem, was sind seine Signale? Habe ich einen Hund eher da, der sagt, okay, der sagt mir zwar sehr deutlich, dass er das nicht will, aber erstmal, indem er brummt oder guckt oder mal die Lefzen hochzieht. Und dann weiß ich schon, ah, okay, jetzt sind wir hier gerade einfach an einem Schmerzpunkt oder wir sind an der Grenze. Und versuche da einfach so ein bisschen die Hunde kennenzulernen. Inwiefern ist da die Beißhemmung? Also habe ich einen Hund, der wirklich sehr schnell beißt oder nicht? Damit arbeite ich dann einfach. Mhm. Und ja, es gibt natürlich Hunde, wo man sagt, okay, die sind so sehr schnell schon mal ein bisschen angepisst. Aber was sein muss, muss halt sein. Ich kann ja auch nicht nur den Hund streicheln. Die Leute sind ja auch dafür da. Und auch der Hund ist dafür da, damit er Besserung erlangt. Und ich ihn auch einfach mal anfassen muss. Und manchmal sind Sachen auch unangenehm. Das kennt man ja selber vom Physio. Und ja, auch da arbeite ich mit den Besitzern zusammen. Positioniere die vorne am Kopf. Und ja, bin sehr aufmerksam und stelle mich so, dass wenn es mal dazu kommen sollte, dass ein Beißer oder ein Schnapper kommt, ich nicht in der Linie stehe, wo ich erwischt werde.
Sehr, sehr schlau. Hervorragend. Ja, ich habe auch mit deiner Mutter schon über das Thema gesprochen, aber eigentlich fast mit jedem Hundekenner, Hundetrainer, mit dem ich bisher gesprochen habe, dass ja ein Hundetraining und ja wahrscheinlich auch eine Hundephysiotherapie nicht nur zwischen Therapeut oder Trainer und Hund stattfindet, sondern auch zwischen Therapeut, Trainer und Mensch. Also der Mensch, der Besitzer des Hundes, das Herrchen oder Frauchen, spielt eine riesige Rolle immer bei diesen Themen. Wie siehst du das?
Also auf jeden Fall. Es gibt natürlich von Hund zu Hund ganz, ganz verschiedene Charaktere und ich versuche den Hunden auch immer das Gefühl zu geben, dass ich sie in keine Position zwinge, sondern sie auch immer die Möglichkeit haben zu flüchten. Das ist eigentlich immer sehr gut, weil beim dritten, vierten Mal haben sie verstanden, okay, wenn ich was nicht will, dann muss ich das auch nicht und lassen viel mehr zu. Und ja, die Herrchen, also da gibt's von bis total entspannt und auch total gut für den Hund. Da merkt man auch, die Hunde sind total entspannt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Besitzer, die natürlich sehr misstrauisch sind, was ich auch verstehen kann, oder ihren Hund in seinen Verhaltensmustern, die sehr unsicher sind, natürlich total potenzieren oder unbewusst unterstützen. Und ja, das sind auch so Leute, da muss man immer gucken, ne? Also das sind meine Kunden und ich muss natürlich da immer einen guten Mittelweg finden. Es gibt aber durchaus auch mal Leute, wo ich mal sage oder mal anbiete, dass ich sage, pass auf, ich merke, ihr stresst euch gegenseitig, lass mich doch einfach mal ausprobieren, mit dem Hund was alleine zu machen. Und ich habe da eigentlich eine ganz gute Lösung, weil es sind meistens die Termine beim ersten Mal, wo das so ist. Und ich kann da total verstehen, dass man sagt, ich möchte aber meinen Hund nicht mit einfach irgendeinem Physiotherapeuten alleine lassen. Was weiß ich denn, was der jetzt macht mit dem Hund? Und das kann ich total nachvollziehen und habe dann einen guten Weg gefunden. Ich habe eine kleine Kamera, die kann ich bei mir vorne ins Wartezimmer übertragen, sodass diejenigen jederzeit sehen, was ich mache. Und auch wenn es ihnen etwas nicht passt, immer die Möglichkeit haben, anzuklopfen und zu sagen, pass auf, nee, das möchte ich nicht. Das ist zwar noch nie passiert, aber die Möglichkeit besteht.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine super Lösung für dieses Problem. Hervorragend, gute Idee von dir. Was ist denn, liebe Tessa, würdest du sagen, die schönste oder verrückteste Geschichte, die du in der Zwischenzeit mit diesem Beruf erlebt hast? Magst du die mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, die schönsten Momente sind eigentlich für mich immer, wenn die Hunde einfach sich total freuen, wenn die in die Praxis kommen. Also da geht mir immer das Herz auf, wenn ich da einen Hund habe, der sich ums Verrecken total über mich freut, wieder da zu sein. Das ist für mich immer ein tolles Feedback, weil egal, was ich mit denen im letzten Termin davor gemacht habe, die irgendwie verstehen die immer, das war letztendlich total gut und freuen sich auf das nächste Mal. Und ja, verrückt, würde ich sagen, ganz verrückt war mal, dass ich einen Hund hatte, der in die Praxis gekommen ist. Der war schon bei vielen Tierärzten und niemand hat so richtig was gefunden. Und ja, die Dame hatte sich dann bei mir gemeldet und sagte, ja, sie ist irgendwie verzweifelt und ob ich nicht mal gucken könnte und wir vielleicht was herausfinden. Und da habe ich natürlich dem zugestimmt, habe gesagt, dass ich mir den Hund sehr gerne mal angucken möchte. Und das war ein Hund, der hat hinten links an der Gliedmaße sehr deutlich auch immer gelahmt und das schon seit Monaten. Und der war so um die 6-7 Jahre alt, also so auch in dem Alter, wo langsam Probleme beginnen, sage ich immer, Arthrose-Probleme auch beginnen. Ja, habe den Hund komplett untersucht, habe meine Gelenkfunktionstestung gemacht, ich habe nichts gefunden. Ich habe mir gedacht, das Einzige, was ich noch mir irgendwie erklären könnte, dass es vielleicht irgendwie doch was im Knie ist, aber ich wusste es tatsächlich auch nicht nach den Gelenken und habe mir gedacht, komm, egal, lass dich davon nicht beirren, mach weiter in deiner Behandlung, mach weiter in deiner Untersuchung, habe mir die Muskulatur angeguckt und habe dann eine Struktur gefunden, die da einfach nicht hingehört. Dachte mir, was ist das? Habe mich nochmal vergewissert, habe mir auch sehr viel Zeit genommen, habe gesagt, nein, da ist irgendeine Umfangsvermehrung, die da nicht hingehört, bitte lasst das kontrollieren. Und habe ihr gesagt, dass wenn ihr der Hausarzt nicht weiterhelft, also der Haustierarzt, dann soll sie bitte direkt einen Termin beim Orthopäden machen, weil wenn ein Hund so lahmt, dann ist da irgendwas. Ja, leider beim Haustierarzt gewesen. Der Haustierarzt hat das, was ich gespürt habe, leider nicht gespürt. Und hat quasi gesagt, nee, da wäre nichts. Oder hat halt gesagt, keine Ahnung, geben Sie noch mal mit der Kam eine Woche. Ja, ich habe sie ihr dann wirklich angeraten, bitte, bitte, bitte geh zum Orthopäden. Und das hat sie auch getan und letztendlich war sie bei 5 anderen Ärzten und nur dadurch, dass ich herausgefunden habe, dass da eine Umfangsvermehrung ist, wurde dann herausgefunden beim Orthopäden, dass der Hund eine massive Oberschenkelfraktur hat und zwar die schon sehr, sehr alt ist, also schon einige Jahre her. Und die auch absolut nicht verwachsen war. Das heißt, das Bein war eigentlich total instabil. Der Hund hat das aber so gut mit der Muskulatur drumherum kompensiert, dass das nicht instabil aussah und sich auch nicht instabil angefühlt hat. Und das war so eine der verrückten Sachen. Und das ist total schön gewesen, so eine Bestätigung auch noch bekommen. Also ich dachte, okay, ich habe mir mal Zeit genommen und ich habe da was gefunden, was danach ein Tierarzt nicht gefunden hat und davor 5 auch nicht. Und es war total verrückt und das war eine sehr spannende Sache.
Ja, auf jeden Fall. Und da merkt man mal wieder, was wahrscheinlich dann deine Geduld, die du in dem Fall aufgebracht hast, bewirken kann. Toll, finde ich super. Ein richtiger Erfolg auf jeden Fall. Liebe Tessa, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund erfahren. Du hast es ja schon angedeutet, ich habe es angedeutet. Du bist in einem Haushalt bei deiner Mutter, die ja Hundetrainerin ist und Assistenzhunde und Therapiehunde ausbildet, aufgewachsen. Ihr hattet immer viele Tiere, viele Hunde um euch. Ihr wart viele Kinder zu Hause. Bitte erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine, ja, ich nenne es immer die Hunde-Lebensgeschichte. Wann hat denn so deine Liebe zu Hunden begonnen? Welches war so der erste Hund, an den du dich erinnerst?
Also so richtig zu sagen, wann meine Liebe begonnen hat, kann ich gar nicht sagen, weil ich es ja gar nicht ohne kenne und die von Anfang einfach Familienmitglieder waren. Also es war wie quasi, ja, wie ein Geschwisterchen, ne? Die waren schon immer da, aber ich glaube, der erste Hund, ja, zu dem ich dann auch wirklich sagen würde, da habe ich eine wirklich tiefe Verbindung zu aufgebaut, auch bewusst, war damals unsere Izzy, eine ganz, ganz tolle alte Deutsch-Langer-Hündin, die ich jetzt ich habe das schon so weggeschoben, vor 2 oder 3 Jahren leider einschläfern lassen musste, weil die war ein Hund, ja, die mit der bin ich ausgezogen auch.
Ja.
Meine Mutter sagt immer, ich habe die einfach mitgenommen. Ich habe einfach ihren Hund mitgenommen. Und ja, bin damals ausgezogen. Ich glaube, wir haben die bekommen, da war ich 11 oder 12. Also das wir hatten immer Hunde, aber das war so der erste Hund, wo ich gesagt habe, da habe ich auch so eine richtige Verbindung, so eine persönliche zu. Und ja, das war einfach toll. Die habe ich mitgenommen, mit der bin ich ausgezogen. Ich bin mit der groß geworden. Die hat irgendwie alles dann begleitet. Und ja, leider hatte sie dann kein schönes Ende, was mich auch sehr belastet hat. Und ich sage immer, das ist total bescheuert, aber das war das erste Lebewesen in meinem Leben, was in meinem alltäglichen Leben war, was gestorben ist. Und ja, mein Opa ist auch gestorben vor ein paar Jahren, aber der wohnt 3 Stunden weg, den habe ich einmal im Jahr gesehen. Für mich war das die schlimmste Verlust- und Trauererfahrung, die ich je hatte, dass ich diesen Hund vor 3 Jahren verloren habe. Also Hundebesitzer können es nachvollziehen, Nicht-Hundebesitzer denken wahrscheinlich, ich bin bescheuert. Aber ja, es war das erste Lebewesen, was ich
verloren habe. Da bist du ja jetzt hier in der richtigen
Bubble. Genau.
Ja, da wollen wir jetzt auch gar nicht an deiner Trauer mehr großartig rühren. Ich kann das nachvollziehen, dass das ganz schlimm ist. Aber schön, dass du es trotzdem mit uns teilst. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen beschreiben, so ganz allgemein, vielleicht auch mal eine Lanze für Hunde, für Hunde, Haustiere, auch in Familien brechen. Was bringt einem das, mit einem Hund aufzuwachsen? Was ist diese Liebe zu einem Hund? Was bedeutet die für dich?
Ich muss sagen, die Liebe zu den Tieren, die ist einfach so rein irgendwie. Die kommen immer zu dir, also zumindest meine Hunde, die geben mir so viel, dass ich manchmal denke, das ist schon unfair, wie viel sie mir geben und man manchmal ja nicht so viel Zeit hat und ja, dann das Gefühl hat, man gibt nicht genug zurück, was ja wahrscheinlich totaler Quatsch ist, weil die lieben ja jede Sekunde mit einem. Und ja, also ein Tier gibt einem einfach so viel, einfach Sicherheit, Selbstbewusstsein. Ich wohne hier ganz alleine im Außenbereich. Ohne meine 2 Hunde könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Die sind mein sicherer Anker. Ich komme nach Hause und ob ich heule, ob es mir gut geht, die sind immer da und ich sag mal, die sind auch nicht sauer auf einen, ne? Also die sind nicht so, wenn du dich mit einem Menschen streitest. Der Hund, der kommt immer zu dir und zum Hund kannst du auch immer gehen. Das ist einfach was ganz, ganz Tolles und ich glaube, dass vor allem Leute, die Probleme haben, Bindungsprobleme haben oder auch Kinder, die schlimme Sachen erlebt haben, ich glaube, so eine innige und tiefe Beziehung ist viel, viel leichter zu so einem Tier aufzubauen als zu einem Menschen. Und das kann so, so viel geben, so viel Freiheit auch geben. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, holt euch ein Tier, aber nur, wenn ihr es auch wirklich wollt, ne? Also sonst nicht.
Und wenn ihr die Zeit und eventuell auch ein bisschen Geld dafür übrig habt.
Genau, also nur, wenn es möglich ist. Aber was Besseres wird euch in eurem Leben nicht passieren. Und ja, auch wenn man mal einen schwierigen Hund hat, man kann sich so entwickeln mit denen. Das ist total toll.
Schön, ja. Danke, dass du das so gesagt hast. Ja, vielleicht kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen. Du arbeitest ja auch mit Assistenz- und Therapiehunden. Du hast ja auch die Ausbildung mit deiner Mutter gemeinsam gemacht. Inwiefern spielt das in deinem Leben aktuell noch eine Rolle?
Ja, ich würde sagen, das sind 2 Sachen. Also es spielt in meinem Leben eine Rolle. Ich gehe immer noch einmal die Woche, einen Vormittag, 3 Stunden ins Altenheim, weil das einfach total toll ist. Das ist, man geht dahin, die Leute sind total dankbar. Es gibt total demente Leute, die sich an nichts mehr erinnern, außer an die Hunde und die Frau mit den Hunden. Also das ist wirklich total schön. Und auch natürlich im Bereich meiner Schwester. Meine Schwester hat 2 Assistenzhunde. Da bekomme ich das natürlich auch tagtäglich mit und durch die Arbeit meiner Mutter. Ich unterstütze natürlich auch immer, wenn ich Lust habe und Zeit habe. Und ja, bin da immer, meine Mutter sagt immer, es ist immer ganz praktisch, weil wir natürlich auch wirklich Kunden haben oder Mädchen bei uns haben, vor allem viele Mädchen, die wirklich auch Schlimmes erlebt haben und auch sehr körperlich reagieren und ich als Notfallsanitäter dann natürlich auch immer ganz gut zur Seite stehen kann, um einzuschätzen, okay, wann ist jetzt die Grenze erreicht und wann nicht. Ja, das ist total schön und ich würde mir da auch noch sehr viel mehr wünschen, weil ich habe lange gedacht, es geht wirklich gut voran mit den Assistenzhunden. Jetzt habe ich da natürlich auch den Blickwinkel des Notfallsanitäters und muss leider sagen, dass wir vor einer gewissen Zeit, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen genau wann, eine Dienstanweisung bekommen haben, in der explizit drinsteht, dass wir keine Assistenzhunde transportieren dürfen. Und ich habe gedacht, mir fallen die auch aus dem Kopf. Ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, diese Überschrift mit Assistenzhunden im Rettungsdienst, dachte ich mir, toll, jetzt dürfen wir endlich offiziell auch alles mitnehmen, weil sonst war es immer so Ermessenserscheidung. Aber nein, es geht total in die falsche Richtung. Also das
schade.
Ja, total.
Da hatte ich nämlich gerade mit deiner Mutter drüber gesprochen und da hatte sie nämlich noch erwähnt, dass das möglich ist, Assistenzhunde mitzunehmen.
Ja. Genau, also das ist es auch. Und ich verstehe das auch nicht. Das ist ja letztendlich ein Gesetz, was da gekommen ist. Für ein Therapiehundgesetz, was ja auch total für die Therapiehunde spricht und die auch schützen soll. Und leider gibt es einige Träger im Rettungsdienst, die sich explizit gegen Assistenzhunde aussprechen. Also trotz dieses Gesetzes. Ich weiß leider nicht, inwiefern man nicht dagegen vorgehen könnte. Ja, da bin ich aber natürlich total die falsche Ansprechpartnerin. Da müsste man wirklich die Assistenzhundeteams zusammentrommeln und sagen, da muss man irgendwie gegen vorgehen. Aber ja, das ist nämlich total schade. Ich verstehe es auch nicht.
Ja, also da kann ich jetzt auch leider nicht viel zu sagen. Aber ist ja interessant, dass man das auch mal so aus erster Hand dann sozusagen erfährt, dass es so ist. Aber vielleicht mal ein Punkt, bei dem ich auch mal nachhaken sollte.
Ja.
Hervorragend. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Tessa, ich würde jetzt einfach mal so eine Schnellfragerunde anschließen. Ich weiß aber nicht, ob vielleicht dir noch irgendwas ganz wichtig wäre. Sag gerne, wenn du noch was auf dem Herzen hast.
Ja, also grundsätzlich habe ich schon noch so ein bisschen was auf den Herzen zu dem Thema Hundephysio. Und zwar ist es ja einfach so, dass unsere Tiere auch einfach Überlebenskünstler sind. Und je nachdem, welches Gemüt die Hunde haben, auch Schmerzen extrem gut versteckt werden. Und wir sind ja quasi die Stimme für unsere Hunde in unserem System, in unserer Welt, in der wir leben. Und deswegen habe ich da eine ganz große Bitte, dass man sagt, achtet auf eure Hunde, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt. Ich sage immer, zu 98% stimmt das Gefühl der Führer oder der Besitzer, weil die kennen ihre Hunde am besten. Ignoriert das nicht. Und auch kleinere Probleme nicht ignorieren. Wenn der Hund sich vielleicht mal komplett überschlagen hat im Feld und danach ein paar Tage lahmt, ein, zwei Wochen, dann ist das vielleicht nicht schlimm. Aber trotzdem sind sowas Sachen, die sollte man behandeln lassen. Also da ist was passiert, da ist ein kleines Trauma im Körper passiert. Und das hat vielleicht, sagen wir, der Hund ist mit 2 Jahren gestürzt, hatte nie danach so richtig Probleme. Und auf einmal, wenn der Hund alt wird, zeigt er doch Probleme. Und man denkt, irgendwann erinnert man sich vielleicht daran, da war doch mal was vor ein paar Jahren. Also es gibt viele, viele Sachen, genau wie typische Wasserrute oder so. Da werden immer nur die Symptome behandelt, aber nicht die Ursache. Und wenn man da vielleicht einfach ein bisschen mehr hinterher wäre und sagt, okay, ich beobachte meinen Hund genauer, ich sehe Probleme schnell und löse sie auch, dann hat der Hund einfach eine viel längere und bessere Lebensqualität. Und das ist sowas, wo ich sage, ah, auch wenn der Hund ab und zu immer mal wieder lahmt, dann seht das. Der Hund, der zeigt euch das nicht, weil er gerade Lust hat zu lahmen, sondern weil da wirklich ein Problem herrscht. Und sowas nicht einfach übersehen und abhaken, sondern wirklich mal sagen, okay, dann gehe ich vielleicht alle halbe Jahr mal zur Physio. Das sind 39 Euro. In einem halben Jahr, die wird dein Hund dir danken und davon wird man nicht arm. Also da vielleicht den Hunden ein bisschen mehr Gehör verschaffen.
Ja, schön, dass du das sagst. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig. Man merkt ja auch nicht immer sofort, dass ein Hund Schmerzen hat. Manchmal drückt sich das ja auch in einem aggressiven Verhalten zum Beispiel aus. Also ich kenne das, dass meine Hündin hat öfters mal Ohrenentzündung und dann, wenn die sich sowas da wieder anbahnt, dann merkt man das, dass sie halt einfach viel schneller reizbar ist. Und ich glaube, da muss man wirklich als Hundehalter ein sehr genaues Auge drauf haben, dass man seinen Hund da beobachtet und reagiert, wenn man irgendwie eine Veränderung des Verhaltens bemerkt. Empfiehlst du denn dann sowas wie einen präventiven Physiotherapiebesuch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wie du es gerade gesagt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, alle 3 bis 6 Monate einfach mal so einen kleinen Check-up ist immer super. Selbst wenn nichts ist, ist ja toll, aber wenn was ist, dann kann man direkt dran arbeiten. Also, und leider, leider wirklich extrem viele, zum Beispiel Rückenprobleme, werden nicht erkannt, bevor es richtig, richtig schlimm ist. Und da vielleicht so eine ganz kleine Anekdote, wenn man mal den Hund über die Rückenlinie krault, und das hat man bestimmt schon mal bei irgendeinem Hund gesehen, dann gibt es manchmal Stellen, da werden die ganz wuschig, so. Ne, da denkt man so, boah, was ist das denn hier für eine Stelle? Das ist ja quasi der Active Mode On. Also, dass die so ganz verrückt werden oder anfangen mit dem Hinterbein auf einmal oder Vorderbein so richtig zu scharren, zu zucken, dann denkt man sich, ach, guck mal, lustig. Das sind meistens Stellen, da hat der Hund Probleme. Das macht er nicht, weil der gerade lustig sein will, sondern weil er dir auf eine ganz, ganz charmante und total nette Art sagen will, nein, danke, ich habe da ein Problem, lass mich in Ruhe. Ne, also bei sowas, wenn man das nicht erkennen kann, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber dann wäre so ein physiotherapeutischer Besuch jedes Quartal oder alle halbe Jahr einfach Gold wert für den Hund. Weil viele Rückenprobleme zum Beispiel kann man super lösen. Wenn man das aber im jungen Alter nicht tut und da dran bleibt, sind das Hunde, die später ganz, ganz große Probleme im Rücken haben.
Dann wünsche ich allen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie so eine nette Physiotherapiepraxis wie die deine in ihrer Umgebung haben und das genauso machen können, wie du es jetzt empfohlen hast. Denn ich denke, so viel Geld in eine präventive Maßnahme zu stecken, ist es auf jeden Fall wert, wenn man sich überlegt, was im Anschluss vielleicht Tierarztkosten oder sowas kosten würden. Ne?
Genau, so ist es.
Prima, dann würde ich das Physiothema hier erstmal kurz abhaken und komme zu meiner Schnellfragerunde, okay?
Ja. Alles klar.
Die nächste Frage hast du eigentlich fast im Grunde schon beantwortet. Ich stelle sie vielleicht trotzdem nochmal. Dein Top-Tipp für Hundehalter. Vielleicht hast du ja noch einen anderen.
Ja, genau. Regelmäßige Physiokontrollen, antrainieren von Hunden. Also nicht sagen, ich fahre jetzt in Urlaub und gehe jetzt 20 Kilometer wandern und davor geht der Hund eigentlich immer nur so 20 Minuten ums Haus rum. Also bitte darauf achten, auch Hunde müssen antrainiert werden. Ja, und einfach aufmerksam sein und auf sein Bauchgefühl hören.
Okay.
Wenn man denkt, da ist was, dann ist da auch was.
Cool, ja, schön. Das hast du ja eben auch schon ausgeführt. Wie ist das bei dir? Spaziergang mit oder ohne Leine?
Tatsächlich mit.
Okay, weil dem Jagdinstinkt vorgebeugt werden muss?
Also, es ist vielleicht falsch beantwortet. Ich gehe immer nur die ersten 5 Minuten mit dem Hund an der Leine und das Rest des Spaziergangs eigentlich immer ohne.
Okay.
Weil ich die ersten 5 Minuten immer dazu nutze, mal zu sagen so, hallo, wir machen jetzt hier nochmal eine ganz kurze Einheit mit, wie sind meine Kommandos und ich sollte auch auf die reagieren. Mhm. Quasi einmal kontrolliert in den Spaziergang starten und vor allem auch mit Leine, weil auch der Hund muss aufgewärmt werden. Sprich, wenn ich meinen Hund aus der Türe lasse und der legt direkt einen Vollsprint hin, da kannst du dir sicher sein, dass das nicht gesund ist für den Hund. Deswegen einerseits total gut, um den Hund kurz in Kontrolle zu nehmen und andererseits, um einfach den Hund aufzuwärmen.
Cool, super, sehr schön. Ist ja fast noch ein Tipp. Hervorragend.
Ja.
Dürfen deine Hunde mit ins Bett oder aufs Sofa?
Im Bett.
Hervorragend. Sehr schön. Kann ich absolut nachvollziehen. Was fütterst du? Trockenfutter oder was?
Tatsächlich fütter ich beides.
Okay. So hat deine Mutter auch geantwortet. Deine Mutter meinte, es muss pragmatisch sein und das wird immer kombiniert.
Ja, und ich sag immer, man kann Trockenfutter und Nassfutter füttern. Man muss sich bewusst sein, dass es nicht die optimalste Ernährung für den Hund ist. Aber ich versuche das zu kompensieren mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln.
Cool.
Da bin ich eigentlich bisher immer super gut und super gesund mitgefahren.
Mhm. Ein großes Thema für Hundehalter, Hundebesitzer oder Neuhundehalter manchmal ja sogar auch, ist ja, wie gehe ich eigentlich mit meinem Welpen um, was so Bewegung anbelangt. Wann dürfen die was machen? Wann dürfen die Treppen steigen? Wie viel sollen die laufen? Wann sollen sie laufen? Hast du da auch Tipps auf Lager und kannst diesen Menschen helfen?
Ja, also sehr gerne immer. Ich kann da die Unsicherheiten verstehen, weil es gibt ja wirklich viele von wegen, der Hund darf ein Jahr lang wirklich irgendwie nur 5 Minuten am Tag spazieren gehen und keine Treppen laufen. Ich sehe das nicht ganz eng. Ich sage denen immer, bei Welpen ist das Beste Abwechslung. Man muss nicht jeden Tag mit denen unfassbar viel spazieren gehen. Man sollte aber auch nicht zu wenig spazieren gehen. Ich finde, das ist eine gute Abwechslung von Hundegruppen, Kopfarbeit, Ruhearbeit, Konzentrationsarbeit und Bewegung ist wichtig. Aber um da mal so ein bisschen einen kleinen Leitfaden vielleicht zu geben, alle Bewegungen, die außerhalb des Physiologischen sind, sollte man vermeiden. Sprich, wenn man einen Welpen hat, der kann grundsätzlich Treppen laufen, das ist kein Problem, aber auf seinen Körper angepasst. Sprich, wenn ich da so einen kleinen Dackelwelpen habe, für den ist das eine riesige Stufe, die wir gehen. Das geht natürlich absolut nicht. Und Gelenke, die sich noch formen und die auch Wachstumszug brauchen, werden da total falsch angesprochen dann und kriegen einen falschen Wachstumsreiz. Also alles, wo man sagt, okay, das ist keine normale Bewegung des Hundes, sondern geht über einen Bewegungsradius hinaus, der nicht mehr normal aussieht, sollte man vermeiden. Und grundsätzlich alles, was durchgeführt wird, sollte kontrolliert durchgeführt werden. Also der Hund sollte nicht wie von der Tarantel gestochen die Treppe hoch oder runter laufen, sondern man sollte einfach von Anfang an mit denen üben, okay, wir können alles machen, aber kontrolliert und in einem Maß, was auf den Hund und die Hundegröße und Proportion angepasst ist. Mhm. Also man sagt immer, bis 4 Monate eigentlich Treppenlaufen vermeiden und ab dann, sage ich, kann man Sachen anfangen, wenn sie kontrolliert sind und auf die Körpergröße des Hundes angepasst.
Mhm. Super, okay.
Genau.
Cool, danke. Dann komme ich mal zu meiner letzten Frage, die geht immer nach einem Buchtipp. Tessa, hast du Zeit zum Lesen, liest du gern und hast du vielleicht einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, also es gibt einen, wenn man sich so ein bisschen, wie sieht der Körper meines Hundes aus, auch zum Thema Muskulatur und so, um sich da einen Überblick zu verschaffen, da gibt es einen Muskelatlas, den ich ganz toll finde. Ja. Der ist vor allem für ungeschultes Personal sehr gut, weil da sind so ein paar aktive Fehler drin von Muskulaturansätzen und Ursprüngen, aber die sind für einen Hundebesitzer total irrelevant. Die sind nämlich total toll gezeichnet. Ja, das heißt Muskelatlas, Hund von Katja Göring.
Super.
Und was ich aber noch besser finde, das heißt Praxisbuch Hundefitness von Carmen Hertier und Sandra Rutz. Das ist wirklich ein tolles Buch, das kann ich jedem empfehlen, der sagt, okay, ich will vielleicht so ein bisschen Krafttraining für meinen Hund haben oder auch super für Hunde, die das totales Konzentrationsproblem haben und die immer total unter Strom sind. Da kann man immer auch so schöne Ruhe reinkriegen, wenn man so ein bisschen Krafttraining macht.
Ja, coole Idee, das wäre auf jeden Fall auch was für mich und meine Hündin.
Aber Geduld und viele Leckerchen.
Ja, okay. Ja, toll, super, viele tolle Tipps, ich danke dir. Was wir eben vergessen haben, ich wollte noch die Frage stellen, wo findet man dich denn? Wie, wenn man Kontakt zu dir haben möchte, wenn man eventuell mit seinem Hund zu dir kommen möchte, wo sitzt deine Praxis überhaupt? Wie findet man dich? Bitte beschreib mal euren Internetauftritt. Wie kommt man zu euch?
Ja, also wenn man Hundephysiotherapeut Mechernich eingibt, dann sollte ich da direkt kommen. Also ich habe eine ganz tolle Website, da gibt es auch alle Informationen, viele schöne Bilder, da kann man sich immer gut informieren. Ja, und dann bin ich da total locker, gerne einfach anrufen oder eine WhatsApp schreiben und dann findet man schon einen Termin.
Wo liegt Mechernich? Vielleicht nochmal den großen Umkreis, damit die Leute wissen, wo sie dich finden?
Ja, Mechernich ist im Kreis Euskirchen und das ist in der Nähe von Köln.
Sehr schön beschrieben, sehr gut. Also alle, die von weiter her kommen, für die ist es vielleicht zu weit. Oder machst du mittlerweile auch Online-Beratung? Gibt es sowas auch?
Also ich mache Online-Beratung, ja, aber man kann natürlich online nicht behandeln. Ne? Also ich kann mir da Sachen schon mal angucken und ich lasse mir auch gerne Videos schicken, weil es ist ja oft so, der Hund, der lahmt immer nur, wenn er nicht bei mir ist. Deswegen, also ja, ich mache das auch so zur Beratung, aber ein Online-Termin kann auf jeden Fall einen Präsenztermin nicht ersetzen.
Naja, ist ja logisch, auf jeden Fall. Ja. Cool, aber dann haben wir das jetzt auch geklärt und alle können dich erreichen, wenn sie dich erreichen wollen. Liebe Tessa, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast und dich und deine Hundeliebe und deine Praxis und deine Arbeit hier mal ein bisschen vorgestellt hast. Ich fand es super spannend, mit dir zu reden. Herzlichen Dank für deine Zeit und auf bald. Tschüss.
Super, vielen Dank.
Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.